Einteilung in die Tutorien, das ist jetzt fixiert. Und Sie können die Information über Ihre Übungsgruppe dann auch entsprechend einholen. Die Pointer dazu finden Sie auf der Seite der Professur unter Einteilung in Tutorien. Wir haben es geschafft, dass wir noch eine Dienstagsgruppe aufmachen konnten. Und ich habe es so verstanden, dass bis auf die konkrete Woche, gerade oder ungerade, mehr oder minder alle Wünsche befriedigt werden konnten. So, das ist das eine. Das andere, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir heute um 16 Uhr hier im Hörsaal Römisch 5 das erste Mal eine Fragestunde machen. Es hat leider Gottes nicht geklappt, diese Veranstaltung zu übertragen. Allerdings gibt es da noch eine Nichtstandardmöglichkeit. Und diese Nichtstandardmöglichkeit besteht darin, dass einer von Ihnen nach Einweisung filmen würde. So, heißt, wenn jetzt einer von Ihnen tatsächlich oder eine von Ihnen tatsächlich Erfahrung mit der Kameraführung hat, dann wäre das toll, dann könnten wir das tatsächlich auch das Video ins Netz bringen. Ja? Wenn Sie sich vorstellen könnten, das zu machen, dann wäre es nett, wenn Sie am Ende der Veranstaltung kurz zu mir kommen und dann könnten wir weiteres bereden. Ja? Möchte da also darauf hinweisen, heute 16 Uhr Fragestunde. Okay. Gut. Wir haben gesprochen über Asymptotik. Wir sind im Wesentlichen, weil wir die Frage beantworten wollten, auf verschiedensten Systemen, sprich Rechnersysteme, sprich Compiler, sprich Programmiersprache natürlich. Wir sind geführt worden auf die Asymptotik, weil wir uns überlegen wollten, wie denn unsere Lösungen, unsere Systeme skalieren. Und da haben wir natürlich zuerst einmal die Asymptotik eingeführt, aber nachdem wir sie eingeführt haben und uns angeschaut haben, was denn die Interpretation der Asymptotik mit Hilfe von Grenzwerten ist, ja, da sind wir auf genau diese Eigenschaften geführt worden und im Wesentlichen sagt es nichts anderes, wenn ich mir den Bruch anschaue, f durch g, ne, zweite Zeile, und möchte mir darüber klar werden, was denn jetzt das asymptotische Größenverhältnis zwischen f auf der einen und g auf der anderen Seite ist, schaue ich mir den Grenzwert mit Wert C an, wenn denn der Grenzwert existiert, was er nicht machen muss, nebenbei gesagt. Ja? Dieser Ansatz mit Grenzwerten, der sieht ganz, ganz alt aus, wenn natürlich die Folge nicht konvergiert. Aber unter der Annahme, dass die Folge konvergiert, für C gleich 0 können wir im Wesentlichen sagen, Mensch, der Nenner, der wächst doch sehr viel stärker für C gleich 0. Der Nenner wächst doch sehr viel stärker als der Zähler und deshalb muss tatsächlich das f ein klein o von g sein. Wichtig, wenn das c zwischen 0 und unendlich ist, dann wachsen die beiden asymptotisch identisch. Und der dritte Fall, ebenfalls wichtig für uns, wenn das c kleiner ist als unendlich. Wenn das c kleiner als unendlich ist, dann heißt das, dass f, das kann dem g asymptotisch nicht entkommen. Und wir haben eine Groß-O-Beziehung. So. Wachstum des Logarithmus haben wir uns angeschaut und wir haben gesehen, dass Logarithmen zu verschiedenen Basen vollständig identisches Wachstum haben. Rechnen mit Grenzwerten, kurze Erinnerung, haben wir durchgeführt. Regel von de L'Hôpital haben wir uns angeschaut und wir haben im Wesentlichen nichts anderes gemacht, als uns in der Anwendung von de L'Hôpital zu überzeugen, dass tatsächlich für jede Basis A der Log sehr viel schwächer wächst als n, was an sich vollkommen klar ist. Ja? Was ich mir jetzt nochmal anschaue, ne, und vielleicht bevor wir das machen, eine kurze Bemerkung zum de L'Hôpital nochmal. Was hat denn der de L'Hôpital überhaupt ausgesagt? Um jetzt diesen Grenzwert, der für uns ja von zentraler Bedeutung ist, wenn wir asymptotische Aussagen über f von g machen wollen, um diesen Grenzwert f von n durch g von n zu bestimmen, reicht es, wenn wir die Grenzwerte der Funktionen nach Ableitung bestimmen, f' durch g' von n. So, das reicht allerdings nur dann, wenn tatsächlich f und g beide gegen 0 oder beide gegen unendlich laufen. Ja? Und der letzte Grenzwert muss existieren. So, was ich mir jetzt anschauen möchte, ist eine verschärfte Form dieser Beobachtung. Ich möchte nämlich wirklich die Aussage treffen, dass der Log so viel langsamer wächst als die lineare Funktion, dass er sogar langsamer wächst als jede Wurzel. Wenn Sie jetzt hier die Aussage sehen, der Logarithmus wächst langsamer als jede noch so kleine Potenz n hoch b, dann sollten Sie sich vorstellen, b ist gleich 1/2. Wenn b gleich 1/2 ist, ist das die Wurzel von n. Es könnte aber genauso sein, dass b gleich 1/4 ist. Dann ist es die vierte Wurzel. Es könnte sein, dass das b von der Form 1 durch k ist. Dann ist es die k-te Wurzel. Ja? Welche Wurzel Sie auch immer ziehen von n, der Log wächst langsamer. Das möchte ich jetzt mir anschauen. So, was möchte ich betrachten? Den Limes möchte ich mir anschauen von einerseits dem natürlichen Log, und ich mache genau dasselbe, was wir gemacht haben am letzten Dienstag. Ich ziehe mich zurück auf den natürlichen Log, und warum zum Teufel tue ich das? Ja, weil ich ja differenzieren muss. Ja, und die Ableitung vom natürlichen Log, das ist 1 durch n, das ist der Grund. Dann schaue ich mir an den Bruch zwischen dem natürlichen Log und n hoch b. Um de L'Hôpital anzuwenden, muss ich beide Seiten differenzieren. Und das, die Ableitung vom natürlichen Log ist 1 durch n. Die Ableitung von n hoch b ist b mal n hoch b minus 1. Okay, und jetzt schaue ich mir an, was das ist. Das b ziehe ich raus. Das ist eine Konstante, die hängt nicht von dem n ab. Ich kann diese Konstante nach vorn ziehen. Also tue ich das. 1 durch b. Und dann haben wir den Limes da stehen. So, und dann habe ich hier im Zähler das 1 durch n. Naja, das n ziehe ich runter in den Nenner. Und dann wird aus dem n hoch b minus 1 wieder ein n hoch b. Ja. So, und ja, das konvergiert. Und es ist auch so, dass beide, ja, der Zähler wie auch der Nenner, für n gegen unendlich streben. Das heißt, ich kann überhaupt diese Überlegung durchführen und am Ende der Überlegung erhalte ich 0. Ja, weil selbst für noch so kleine Werte von b, oder anders gesagt, für noch so große Wurzeln von dem n streben wir hier gegen unendlich. Ne? Und 1 durch unendlich ist nun mal 0, wenn man Grenzwerte denkt. So, und was heißt das? Das heißt, bitteschön, jetzt nicht nur der natürliche Log, sondern jeder Log, zum Beispiel zur Basis a, ist kleiner wachsend als n hoch b. Und zum Beispiel, ja, stellen Sie sich vor, b ist gleich 1/2, dann haben Sie die Wurzel. Ja, stellen Sie sich vor, dass das b halt eine entsprechend kleine Zahl ist, größer allerdings als 0. Ja? Hier ist es dann nochmal gesagt, b muss größer sein als 0. Okay. So, das ist eine Konsequenz von de L'Hôpital. Dann machen wir ein bisschen Weiter mit der, aber bringen jetzt auch die Asymptotik zu Ende, ja, dass wir auch endlich in die Algorithmenanalyse hineinkommen und schauen uns an unbeschränkt wachsende Funktionen. Und da habe ich zwei Funktionen, jetzt ist unser üblicher Kontext, nicht ganz üblich, ich habe hier eine Funktion mir gegeben, die geht von den natürlichen Zahlen in die reellen und dann habe ich eine Funktion g gegeben, die wirft eine reelle Zahl auf eine reelle Zahl. So, das Erste, was ich mir anschauen möchte, ist, wenn ich eine monoton wachsende Funktion habe, welche verschiedenen Wachstumsklassen kann ich denn für eine monoton wachsende Funktion tatsächlich haben? Naja, wie sehen denn überhaupt monoton wachsende Funktionen aus? Naja, eine ganz einfache, das ist eine lineare, die schießt gegen unendlich. Nicht? Und dann kann man natürlich noch schneller gegen unendlich schießen. Kann man denn monoton wachsend sein und nicht gegen unendlich schießen? Geht das überhaupt? Hier sind die reellen Zahlen abgetragen, die Argumente. Ist es möglich, eine monoton wachsende Funktion zu haben, die nicht gegen unendlich strebt? Nehmen wir mal an, hier ist die 1. Und was ich natürlich machen kann, ich kann eine Funktion mir bauen, die strebt gegen, man sagt, die Asymptote 1 von dieser Form. Ja. Immer ein bisschen enger an die 1 herantretend. Ja. Was könnte eine solche Funktion sein? 1 minus 1 durch x. Das Maximum von, Moment, 1 durch 1 minus x, was macht die, wenn das x sehr, sehr klein ist? Das macht überhaupt, wenn das, nein, nein, was ich will, ist, ich will die Funktion haben, 1 minus und dann, je größer, umso kleiner. 1 minus 1 durch x. Ja? Die Funktion, die würde dann tatsächlich für das für kleine x zwischen 0 und 1 würde sie abtauchen. Ja? Für Werte größer gleich 1 schmiegt sie sich an die Asymptote, wird immer größer, schmiegt sie sich an die Asymptote 1. Nicht? Aber es ist monoton wachsend. Und was diese Aussage sagt, ist eine ganz triviale Aussage, die sagt, Mensch, also wenn du eine monoton wachsende Funktion hast, entweder strebt die gegen unendlich oder sie ist beschränkt. Eine unbeschränkte monoton wachsende Funktion muss gegen unendlich streben. Das ist die Aussage. Das ist eine ganz, ganz einfache Aussage, aber die bringt uns sehr, sehr weit. So, ne, das haben wir insbesondere, das f ist beschränkt durch die 1, o von 1, was heißt das? Finden wir diese Terminologie finden wir in der Vorlesung an vielen, vielen Stellen. F gleich groß o von 1 bedeutet, das f ist beschränkt. Für noch so große Argumente n, f von n ist kleiner gleich einer Konstanten, die nicht von dem n abhängt. Oder aber, was zum Teufel bedeutet das? Naja, dass die 1 schwächer wächst als das f, und das ist eine etwas holprige Formulierung dafür, dass das f unbeschränkt wächst, gegen unendlich strebt. Ja, also entweder das f ist beschränkt oder nicht. Bisschen holprig in unserer Notation ausgedrückt. Ja? So. Und jetzt kommt die Aussage, für jedes a ist tatsächlich der Logarithmus, was wir vorher schon in der Anwendung von L'Hôpital angenommen haben, ohne das nachzuweisen, mache ich jetzt an dieser Stelle. Für jedes a ist tatsächlich der Log zur Basis a von n unbeschränkt. Ja, kann der Log zur Basis a von n beschränkt sein? Dann gäbe es eine Konstante, sodass der Log immer darunter liegt. Und dann frage ich mich, was passiert, wenn das n von der Form ist a hoch diese Konstante plus 1? Wenn ich a hoch diese Konstante plus 1 nehme und den Log zur Basis a anwende, da kommt die Konstante plus 1 raus. Ich kann den Log nicht unter irgendeine Konstante packen. Wir wenden Teil a an und Teil a sagt, nö, der Log ist nicht beschränkt. Und wenn der Log nicht beschränkt ist, dann ist er tatsächlich schneller wachsend als jede, ist er unbeschränkt wachsend, ist er nicht durch eine Konstante beschränkt. So, und jetzt kommt eine andere Aussage, die sagt, wenn du zwei Funktionen hast, die beide unbeschränkt sind, aber nicht notwendigerweise sind diese Funktionen monoton wachsend, dann ist tatsächlich das Resultat, wenn du zuerst die Funktion f von n dir anschaust und dann die Funktion g da drauf setzt, was kommt da raus? Wenn beide unbeschränkt wachsen, ja, und ich die zweite auf die erste Funktion anwende, ja, dann muss das Resultat ebenfalls unbeschränkt wachsend sein. Aber ich brauche jetzt nicht mehr die Monotonie. Ja? Die Monotonie-Anforderung habe ich an dieser Stelle nicht gefordert. Der Log a von n hingegen, ja, der war monoton und deshalb konnten wir den Teil a anwenden. So, und was passiert in einer solchen Situation? Das g ist sublinear, sagt man. Das wächst nicht so stark wie, wie das n. Sogar echt schwächer. Und das f ist unbeschränkt. Was passiert, wenn ich mir anschaue, den Bruch zwischen g von f von n und f von n? Das f von n ist unbeschränkt, das g ist sublinear. Das sollte doch dann, was macht das g? Das nimmt Wachstum von dem f von n. Das heißt, was da rauskommen sollte, weil das g diese Eigenschaft hat, schwächer zu wachsen als das Argument, das ihm geliefert wird, ja, da bekomme ich heraus, Mensch, das muss 0 sein. Das g von f von n, das ist kleiner, unbeschränkt kleiner als das f von n. Da kommt 0 raus und das heißt, das g von f von n ist tatsächlich geringer wachsend als das f von n. Nicht? Und die Art und Weise, über diese Aussage nachzudenken, ist keine andere als zu sagen, Mensch, wenn das g sublinear ist, schwächer wachsend als linear. Und wenn ich das g dann auf eine unbeschränkt wachsende Funktion anwende, dann nimmt das g Wachstum von dieser unbeschränkt wachsenden Funktion. Ja? Und die neue Funktion nach Anwendung von g ist schwächer wachsend. So, das war das Letzte, was wir machen über die mathematische Seite der Asymptotik. Warum ist das 1 schwächer, warum sollte ich es vielleicht anders sagen, warum ist der Log-Log? Was ist zum Teufel der Log-Log? Ja? Das ist der Logarithmus zur Basis 2, angewandt auf den Logarithmus zur Basis 2. Zweifache Anwendung des Logarithmus. So, hier haben wir gesehen in Teil A, der Log zur Basis, nehmen wir ruhig das A gleich 2, der Log zur Basis 2 von n ist unbeschränkt. So, und jetzt nehme ich einfach die Aussage in Teil C und nehme das f wie auch das g als den Logarithmus. Ja, ich wende also hier nichts anderes an, für diese, um dieser Aussage nachzuweisen. Ich wende nichts anderes an als, ich schreibe mir das gerade auf, 1 ist gleich klein o von log 2 von n. Und ich klammere das mal so, dass Sie sehen, was dieser log tatsächlich sein soll. Ja? Zwei doppelte Anwendung von dem log. Was wir wissen, das haben wir ja gerade auf der Folie über den de L'Hôpital gemacht. Was wir wissen, ist, dass der Log zur Basis 2 von n schwächer wächst als das n. Und dann kann ich Teil d anwenden. Ich weiß, dass der Log wende d an. Und zwar mit f gleich g gleich log zur Basis 2. Und da wird gesagt, das g, das ist ja der log, der wächst schwächer als das n. Richtig. 1 ist ein klein o von log n. Richtig. Da oben haben wir es geschrieben. 1 ist ein klein o von log n für jedes a. Richtig. Und dann kann ich schließen, dass der log vom log schwächer wächst als der log. Ja, die gehen alle noch gegen unendlich, aber die Mehrfachanwendung nimmt Gas raus aus dem Wachstum des Logarithmus. So, und was passiert, wenn ich jetzt mich vergleiche mit dem Log von n? Ja, nicht, das haben wir gerade Moment. Was haben wir denn gerade gemacht? Entschuldigung. Was haben wir gerade gemacht? Welches Ergebnis habe ich mit diesem Gedankengang gezeigt? Wenn ich Teil D anwende, bekomme ich daraus, dass der Log vom Log ein klein u vom Log ist. Das heißt, ich habe, ja, das, wenn ich jetzt vergleiche das f von n gegen das g von f von n, wenn ich vergleiche den Log gegen den Log-Log, dann bekomme ich tatsächlich heraus, dass der Log, wie das hier gesagt wird, der Doppellog schwächer wächst als der Log. Und die Aussage, dass die 1 ein klein o von log log n ist, ist eine Aussage, eine Konsequenz von Teil C. Ja? Folgt aus C. Nicht? Weil der Log halt gegen unendlich strebt. Das ist die Aussage hier. So, und was... was passiert, wenn wir diesen Gedankengang wiederholen, wenn ich jetzt nicht nur den Log zweifach anwende, ja, sondern wenn ich die Grausamkeit zum Exzess treibe und den Log k plus 1 mal anwende? Jede Anwendung nimmt Gas, nimmt Wachstum weg, aber es schafft, es ist immer noch möglich, unbeschränkt zu wachsen, ohne jede Frage. Das heißt, eine Anwendung mehr ist schwächer wachsend als eine Anwendung weniger. Also, was heißt das? Der Log stärker wachsend als der Log-Log. Der Log-Log stärker wachsend als der Log-Log-Log. Ja? Das geht dann halt so weiter. So, für uns ist die folgende Wachstumshierarchie interessant. Und nur diese Wachstumshierarchie. Da werden keine anderen Funktionen dazukommen. Ganz unten in dieser Hierarchie steht die Funktion, die konstant ist. Und dafür schreibe ich einfach die Funktion 1. Was ist groß O von 1? Da sind alle Funktionen drin, die durch eine Konstante beschränkt sind. So, und wenn ich das vergleiche mit dem Doppellog, das haben wir ja gerade gemacht, Basis 2, dann kann ich sagen, ich benutze dieses Symbol, um zu sagen, bitteschön, schwächer wachsend, ja? Dann kann ich sagen, Doppellog, du bist stärker wachsend als konstante Funktion, ja? Du schaffst es noch bis unendlich. Und auf der Folie vorher, da habe ich im Wesentlichen gesagt, naja, wenn du das Spielchen machen willst und du wendest dann nochmal den Log an, dann ist der stärker wachsend als die 1, aber schwächer wachsend als der Doppellog. So, und wenn ich mir denn, das haben wir gerade schon gesehen. Und wenn ich mir dann anschaue, den Vergleich zwischen dem Doppellog und dem Log, das haben wir ja auch gerade schon gesehen. Ja, eine Anwendung von dem Log, weil das sublinear ist, nimmt Wachstum raus. Diese Hierarchie geht so weiter. Haben wir schon gesehen. So, und was haben wir noch gemacht? Wir haben vergleicht, wir haben einen Vergleich durchgeführt zwischen einerseits dem Logarithmus und einer beliebig kleinen Potenz von n. Ja, hier erstmal nochmal die Aussage. Asymptotisch gesehen, schreibe ich das mal ruhig voll aus, ist das dasselbe wie der Log a von n. Für jedes a schreibe ich das hier oben drüber, für jedes a, das größer als 1 ist. Asymptotisch macht der Wechsel der Basis nichts aus. Ja? Was ich jetzt versuche zu sagen, das gesamte Wissen, was wir in dieser Veranstaltung über die Asymptotik brauchen, das gesamte Wissen versuche ich jetzt in diese Hierarchie hineinzupacken. Ja? Haben wir schon gesehen. Gleiches Wachstum verschiedener war für den Logarithmus bei verschiedenen Basen. So, und jetzt kommt die Aussage, wenn du jetzt eine beliebig kleine Potenz nimmst, und ich schreibe das jetzt mal so auf, als n hoch, das ist eine Wurzel von dem n, und zwar meinethalben die tausendste Wurzel von dem n, der Log ist immer noch schwächer wachsend. Ja, das ist natürlich, wenn wir das jetzt uns anschauen, was zum Teufel diese Zahl ist, wieso spricht er jetzt auf einmal von Wurzeln? Naja, weil das ist nichts anderes als n hoch 1 durch 1000. Wenn wir das ein beliebiges b haben, muss nur größer als 0 sein, dann haben wir diese Beziehung. Haben wir schon gesehen. So, und jetzt kommt die Aussage. Wenn du ein b hast zwischen 0 und 1, dann kannst du diese Kette natürlich weiterspinnen und kannst sagen, das hier ist kleiner als n. Und im Algorithmenentwurf, wenn Sie dann Nachfolgeveranstaltung, die theoretische Informatik 1 gehen, im Algorithmenentwurf ist die Funktion f von n gleich n ganz, ganz wichtig. Weil die sagt im Wesentlichen, wenn du eine Laufzeit erreichst von f von n gleich n, das ist toll. Da musst du asymptotisch nicht sehr viel machen, als dir alle Eingaben anzuschauen. Ja, sehr viel schneller kannst du da nicht werden. Für uns in Datenstrukturen ist das Spiel anders. Ja, weil wir auf Anfragen, häufiger Anfragen zu antworten haben. Und da, das hatte ich schon mal bei dem Google-Beispiel versucht zu sagen, und da ist gefordert, dass wir eine Reaktionszeit haben, im guten Fall logarithmisch sogar, oder besser noch konstant, O von 1. So, dann wird gesagt, als nächstes hast du dann ein bisschen größer werdend den n log a von n. So, wie steht es damit? Wenn ich mir anschaue, Vergleich zwischen n hoch b und n, na, dann muss ich mir an dieser Stelle den Quotienten anschauen. Nicht? Und dann multipliziere ich einfach aus und was da steht, das b ist zwischen 0 und 1, da steht hier eine möglicherweise kleine Wurzel, eine kleine Potenz von dem n, aber das geht immer noch gegen unendlich. Ja? Das heißt, was ich da rauskriege, das ist eine 0. So, und das ist die Aussage für die erste. Was ich hier habe, das ist der Nachweis für die erste Größenbeziehung. Die zweite Größenbeziehung, naja, was ich machen muss, ich schaue mir wieder den Bruch an, n im Zähler, n durch log n im Nenner, multipliziere aus und dann habe ich 1 durch log a von n da stehen, aber der log ist unbeschränkt wachsend. Ja? Also geht das gegen 0. Und das heißt, ich habe auch die Beziehung, was an sich auch vollkommen klar ist, ja, wenn ich eine unbeschränkt wachsende Funktion auf eine andere, mit einer anderen Funktion multipliziere, das Wachstum multipliziere, ja, das Wachstum nimmt dann zu. So, was passiert, wenn wir uns anschauen, eine Funktion n hoch k, und das Einzige, was ich fordere, ist, dass das k größer ist als 1. Was ich dann machen kann, ich kann im Wesentlichen ja, dasselbe Argument wieder führen, bitteschön, um nachzuweisen, dass das n hoch k, solange das k größer als 1 ist, stärker wächst als das n log a n, naja, da guckst du dir den Bruch an. Wenn ich mir den Bruch anschaue, Was haben wir dann da stehen? Ja? Aber es sollte Ihnen jetzt schon so langsam aus den Ohren rauskommen. Haben wir den Bruch da stehen, n log a n durch n hoch k. So, und was passiert dann? Dann haben wir da stehen, ich kürze das n raus, dann steht da oben log a von n und unten steht n hoch k minus 1. Das k ist größer als 1. Was hier passiert, ist dann, wir streben gegen 0. Und wie zeigt man das? Naja, wir haben doch gezeigt, wie im Beweis, dass tatsächlich der Log a von n ein klein o ist von n hoch b. Für b größer als 0. Okay, so. Und jetzt wird es langsam schlimm. Jetzt vergleichen wir für jedes k, nicht nur ein k kleiner als, größer als 1, ja, für jedes k das n hoch k mit dem a hoch n. Und da wird gesagt, Mensch, das k hier, das ist eine Konstante, die variiert nicht abhängig vom n, das ist eine Konstante halt. Wenn du das n mit dieser Konstante, wenn du das n zu dieser Potenz erhebst, aber Konstantenpotenz, dann ist das schwächer wachsend als das a hoch n. So, was machen wir, um das nachzuweisen? Das n hoch k schreibe ich als Potenz von a. Dann haben wir die gleiche Sprache, Potenzen von a, die gleiche Sprache gewählt für das n hoch k wie für das a hoch n. N hoch k gleich welche Potenz von dem a? Naja, log a von n und a hoch log a von n wäre n. Aber ich habe ja noch hier die Potenz k, also sollte das sein k mal log a von n. Da steht es. So, und wenn ich mir dann den Bruch anschaue, n hoch k durch a hoch n, dann ist das nichts anderes als das n hoch k habe ich geschrieben als ein a hoch k mal log a von n, da steht es. Und dann habe ich es dividiert durch das a hoch n, was dann dazu führt, ich subtrahiere das n. Und schauen Sie mal, in diesem Boxkampf zwischen einerseits dem n hoch k und andererseits dem a hoch n, in diesem Boxkampf ist der Kampf nach einer Runde aus. Warum? Die Potenz wächst logarithmisch. Die Potenz n hoch k, die wächst logarithmisch. Das a hoch n wächst linear. Das heißt, mit einer, lassen Sie mich das Wort wirklich benutzen, einer Affengeschwindigkeit, ja, konvergiert die Potenz gegen minus unendlich. Dann haben Sie da stehen a hoch minus extrem große Zahl, wenn das n entsprechend groß gewachsen ist. Ja? Und da kommt dann 0 raus. So, und jetzt die letzte Aussage, a hoch n ist ein klein o von n-Fakultät. Und das, ich möchte also jetzt im Wesentlichen sagen, bitteschön, das gibt da Funktionen, die sind sogar noch stärker wachsend als exponentiell wachsende Funktionen. Und ich schaue mir an den Limes a hoch n, n gegen unendlich. Den Limes a hoch n durch n Fakultät. So, und jetzt schreibe ich das Ganze. Was ist denn überhaupt das n Fakultät? Limes n gegen unendlich, das a hoch n schreibe ich als ein a. Und jetzt schreibe ich einfach das n-Fakultät aus. Das n-Fakultät ist nichts anderes als das n, multipliziert mit dem n minus 1, multipliziert mit dem n minus 2, multipliziert mit der 2, multipliziert mit der 1. Das ist n-Fakultät. So, was ist denn a hoch n? Das ist a, n Faktoren von a. So, und was ich im Wesentlichen bekomme, ist, ich kann sagen, das ist nichts anderes als Limes n gegen unendlich. Und da greife ich mir nur den Zwerg heraus gegen den Riesen. A durch n. Und sage, das ist kleiner oder gleich, ich mache einfach diese Seite größer. Dann habe ich da stehen n minus 1 durch n minus 1. Ich mache diese Seite größer. Ja? Und jetzt kommt im Nenner das n minus 2. Ich mache aber den Zähler größer, n minus 2. Ja? Und was das bedeutet, sehen Sie das. Ja? Ich bekomme dann, irgendwann ist natürlich das a kleiner als, oder soll ich sagen, größer als, diese, als der entsprechende Wert im Nenner. Das ist aber nur eine Konstante, die da auftritt. Ja? Das kehre ich jetzt mal ab. Da mache ich wirklich nichts anderes als den Teppich hoch. Ja? Und diese Schwierigkeit wird unter den Teppich gewischt. Was hier herauskommt, ist, das ist der Limes n gegen unendlich. Das ist nicht so ganz richtig, was ich hier mache. Ja? Aber Teppich hoch. Ne? Das ist a durch n. Und das ist 0. So, in der Hierarchie, und jetzt kann man wirklich sagen, in der Hierarchie des Schreckens wird das n hoch k für jede noch so große Potenz majorisiert durch das a hoch n, exponentielles Wachstum. Dieses Wachstum erreicht, solange das a größer ist als 1. Aber das a hoch n, das ist ein, das ist Fliegendreck gegenüber dem n-Fakultät. Ja? So, das ist die Wachstumshierarchie. Jetzt gehen wir, sprechen wir an, was wirklich, die Anwendung ist für uns, was ist gut, was ist schlecht. Für uns in Datenstrukturen ist die 1 toll. Log log, naja, machen wir mal einen Doppelpfeil bei der 1. Log log ist okay, 1 wäre schöner. Logarithmisches Wachstum haben wir dann letztlich in der dritten Funktion. Danach wird es für uns in Datenstrukturen, richtig, richtig dumm. Danach, bei einer Wurzel von n, das wäre einfach für großes n eine Skalierung, die wir nicht haben wollen. Wir wollen eine Echtzeitreaktion haben, ja? Eine Echtzeitreaktion auf Anfragen. Und Echtzeitreaktion, so ein klein wenig Zeitverlust, vielleicht logarithmischen Zeitverlust, den tolerieren wir noch, aber darüber hinaus sollten wir tatsächlich sollten wir sehr unzufrieden sein. So, und jetzt ist die Frage, jetzt wechseln wir die Erwartungshaltung. Hier unsere Erwartungshaltung ist die Erwartungshaltung der Datenstrukturen. Schnelle Echtzeitreaktion. Ab da sollten wir sehr unzufrieden sein. Wenn wir ändern die Erwartungshaltung und fragen uns jetzt, was ist denn gut für Algorithmen, die nicht triviale Probleme lösen? Naja, das ist toll, wenn die Laufzeit linear ist. Und die Begründung ist, jedes Programm, das sich alle n-Eingabedaten anschauen muss, das muss natürlich, ja, ich habe n-Eingabedaten, das muss natürlich dann eine Laufzeit haben von mindestens n. Und wenn ich tatsächlich asymptotisch n erreiche, ist das toll. N log n, diese Laufzeit werden wir hoffentlich heute noch erleben, taucht auf für schnelle Divide- und Conquer-Algorithmen. Laufzeiten n hoch k, wenn wir das, eine Laufzeit in der Veranstaltung Theoretische Informatik 1, eine Laufzeit von n hoch k erreichen, dann haben Sie keinen Grund, stolz zu sein. Ja? Quadratische Laufzeiten tun da schon weh. Kubische Laufzeiten, Matrizenmultiplikation, werden wir uns gleich mal anschauen. Ja? Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist der Grund, warum man tatsächlich im wissenschaftlichen Rechnen so verdammt aufpassen muss und versuchen muss, Matrizenmultiplikation zu umgehen. So, und jetzt haben wir die ganz schlimmen, ja, den A auch, das exponentielle Wachstum und das N-Fakultät, nicht? Und hier in Rot, und das ist halt so, die sind beide unbezahlbar, und das ist nicht nur unbezahlbar, das ist unverschämt. Wenn ich mit einer Laufzeit von N-Fakultät daherkomme, bitte, ja, also ich möchte mich mit sowas nicht beschäftigen. Wir hatten da schon Tabellen des Wachstums gesehen, N-Fakultät war, ich glaube, bei, was war es, 32 oder 16, da war schon Schicht im Schacht. So, jetzt fängt es an mit der Laufzeitanalyse. Jetzt kann man natürlich, wenn ich eine Laufzeitanalyse versuche zu machen, versuchen, sehr genau zu sein, alles Mögliche zu zählen, oder aber man macht sich das Leben leichter und man schaut sich, man versucht nur Anweisungen zu zählen, die tatsächlich sehr häufig vorkommen, die die Asymptotik dominieren. Und die Hoffnung ist, wenn ich tatsächlich mich auf diese dominierenden Anweisungen beschränke, dann fällt mir die Aufgabe, die Laufzeit abzuschätzen, leichter. Ich möchte dominierende Anweisungen bestimmen, schaue mir ein Programm an, überlege mir für das eine Programm, ich kann da keine generelle Anleitung geben, überlege mir für das eine Programm, welche Anweisungen dominieren denn? Und die zähle ich. Zum Beispiel würde ich Zuweisungen zählen, das ist nur ein Beispiel, ja? Ich würde Zuweisungen zählen und Auswahlanweisungen, if then else oder switch oder case, wie auch immer. Iterative Anweisungen, wie eine Vorschleife, würde ich nicht zählen. Achtung, bitte mich nicht missverstehen. Break, continue, go to, return, Sprunganweisungen zähle ich einfach nicht. Funktionsaufrufe zähle ich auch nicht. Was ich aber machen werde, ich zähle die Anweisungen innerhalb einer Iteration einer Schleife. Ich zähle die Anweisungen innerhalb eines Funktionsaufrufs. Ja, aber den administrativen Aufwand, eine Vorschleife auszuführen, den will ich unter den Tisch fallen lassen. Der administrative Aufwand beim Durchführen einer Schleife, die Laufvariable um 1 hochzusetzen, die Laufvariable gegen die obere Schranke zu vergleichen, diesen administrativen Aufwand will ich unter den Tisch fallen lassen und stattdessen, das ist ja nur ein konstanter Aufwand, und stattdessen die Anweisungen zählen, die in der Vorschleife bzw. die im Funktionsaufruf vorkommen. Ja? Das ist nicht zu wenig, solange wir mindestens eine elementare Anweisung in jedem Schleifendurchlauf oder Funktionsaufruf uns anschauen. Ich hatte schon mal gesagt, dass wir daran interessiert sind, unser System zu verkaufen unter dem Standpunkt, im schlimmsten Fall sind wir gut. Was wir machen möchten in vielen, vielen Fällen, ist die Worst-Case-Laufzeit zu bestimmen, und zwar die maximale Laufzeit, Worst-Case, für jede Eingabelänge n. So, das ist im Wesentlichen der Setup. Und lassen Sie mich jetzt konkreter werden. Ja? Zuweisung zählen wir einfach. Zuweisung zu einer einfachen Variable zählen wir einfach. Dann haben Sie aber natürlich stehen in Ihrem Programm möglicherweise Anweisungen von der Form, eine Variable für ein Array weist der ein anderes Array zu. Da kann ich nicht einfach sagen, das ist eine Anweisung, ja? Sondern da muss ich mir anschauen, wie groß ist denn das Array? Ja? Und die Kosten, die entstehen, die sollten nichts anderes sein als die Anzahl der Zellen des Arrays. Sie haben gesagt, Sie zählen Zuweisungen, aber keine Funktionsaufrufe. Es ist nicht so, dass wenn ich zum Beispiel eine Rekursion habe, ein Funktionsaufruf einen unerheblichen Aufwand bedeutet, dann läuft das. Nicht? Ist gut, dass Sie das nochmal nachfragen. Sie dürfen mich an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Ich zähle nicht die administrativen Kosten eines Funktionsaufrufes. Das heißt, dass ich Parameter übergebe. Das zähle ich nicht. Was innerhalb des Funktionsaufrufs passiert, das muss ich zählen. Nur die administrativen Kosten bei Vorschleifen, die Laufvariable hochzählen, gegen die obere Schranke vergleichen. Bei Funktionsaufrufen, Übergabe der Parameter. Das zähle ich nicht, was innerhalb der Schleife passiert, was innerhalb des Funktionsaufrufs passiert. Zählen, um Gottes Willen, ja. Ja?
Also das ist der Schleifenkörper, der interessiert uns.
Der Schleifenkörper interessiert uns, gut, das ist eine schöne Beschreibung. Ja? Und der, der Körper des der Funktion, der interessiert uns. Wenn wir Zuweisungen zwischen Arrays haben, müssen wir natürlich die Größe des Arrays einfließen lassen in die Laufzeit. Wenn wir jetzt einen If-Then-Else haben, dann haben wir natürlich etwas von der Form, wenn eine Bedingung zutrifft, dann tu das, beziehungsweise wenn sie nicht zutrifft, dann tu was anderes. Wenn wir wissen, dass die Anweisung, ja, oder besser gesagt, dass die Bedingung, die Auswertung der Bedingung sehr viel weniger Zeit in Anspruch nimmt, als die Anweisungen, die bei einer positiven Bedingung oder bei einer negativen Bedingung ausgeführt werden müssen, dann würde es auch okay sein, wenn wir die Laufzeit für die Bedingung unter den Tisch fallen lassen. Das ist, was ich jetzt versuche rüberzubringen, das ist die Intuition für das, was wir zählen sollten, dominierende Anweisungen. Und es ist durchaus vernünftig, wenn wir wissen, dass beim If-Then-Else die beiden Bedingungen sehr viel teurer sind, Ausführung der beiden, der Konsequenzen für die, sollte ich sagen, für das positive oder negative Resultat für die Bedingung, wenn die darauffolgenden Anweisungen sehr viel teurer sind, dann kann ich es mir schenken, die Bedingung in Laufzeit in Rechnung zu stellen. Nicht? Wenn ich eine Bedingung habe, dann habe ich natürlich auch zwei mögliche Resultate. Und das kann natürlich sein, dass das erste Resultat sehr viel länger ist als das zweite Resultat. Und da werden wir dann in vielen Fällen sagen, bitteschön, okay, dann nehmen wir eine pessimistische Sichtweise auch an und würden dann tatsächlich dieses If-Then-Else mit einer Laufzeit, würden wir eine Laufzeit in Rechnung stellen für das If-Then-Else proportional zur teuersten Alternative. Schleifen, ja, das ist, was ich jetzt im Wesentlichen versuche zu sagen, ist vielleicht gar nicht mal so gut, diese Folie. Ja. Was ich im Wesentlichen versuche zu sagen, an allen Ecken und Enden gibt es Schwierigkeiten. Aber wir werden diese Schwierigkeiten tatsächlich sehr leicht in den Griff bekommen. Die Schwierigkeit bei einer Schleife, was kann das sein? Für verschiedene Durchläufe in der Schleife kann es verschiedene Laufzeiten geben. Das ist richtig, richtig blöd. Wenn das passiert, in vielen Fällen für uns ist das an sich eine Situation, die gar nicht mal so gefährlich ist. Was wir machen würden, wir würden einfach sagen, was ist denn der größte Aufwand in einer Iteration? Und um jetzt den Aufwand für die Schleife zu bestimmen, würden wir sagen, ja, dann mach doch Folgendes, bestimm den größten Aufwand und multipliziere diesen größten Aufwand mit der Anzahl der Iterationen. Und dann hast du zumindest eine obere Schranke. So, also, endlich jetzt Butter bei den Fischen, Matrizenmultiplikation. Hab eine Matrix A, das ist eine n mal n Matrix, hab eine Matrix B, ebenfalls n mal n. Was ich berechnen möchte, ist die Produktmatrix C. Hier ist das Programm. Was ich im Wesentlichen versuche zu machen, ist, hier habe ich die Matrix A, hier ist die Matrix B. Ich laufe mit der Variablen i durch die verschiedenen Zahlen von dem A und laufe mit der Variablen j durch die verschiedenen Spalten von B. Schauen wir uns an, was das I macht. Das sagt im Wesentlichen, ja, zusammen mit dem J versuche ich das Produkt der beiden Matrizen zu berechnen. Ich setze zuerst einmal in Position I und J den Wert der Produktmatrix auf 0. Schafft nichts. So, und was sollte dann passieren? Naja, ich sollte, um jetzt in Position J und Zeile I den Wert von C, I, J zu bestimmen, diesen Wert zu bestimmen, sollte ich was tun? Ich sollte die ite Zeile mit der J'ten Spalte multiplizieren. Na? Produkte laufen dann so ab. Und wie ich das mache, ich benutze eine Vorschleife, eine K durch K parametrisiert und sage da nichts anderes. Ja, ich multipliziere jetzt den Karteneintrag der Zeile mit dem Karteneintrag der Spalte. Addiere da drauf den K plus ersten, das Produkt von K plus erstem Eintrag der Zeile und K plus erstem Eintrag der Spalte. Und dann geht das so weiter. Das ist die Matrizenmultiplikation. So, und jetzt schauen Sie, die erste Frage, die ich mir stellen möchte, was zum Teufel will ich zählen? Ich will nicht die Kosten zählen, dass ich diese verdammte Vorschleife, dass ich in der verdammten Vorschleife das I um 1 hochsetze und mit dem N vergleiche. Das will ich nicht. Worauf kommt es hier an? Auf die Additionen. Darauf kommt es an. Und ich bin noch nicht so blöd und zähle Anweisungen, die nicht dominierend sind in der Laufzeit. Also sage ich mir, was ich zählen möchte, ist die Anzahl der Zuweisungen. Zähle also die Anweisungen, die Anzahl der Anweisungen, die hier ausgeführt werden und hier die Zu-Null-Setzung, die Initialisierung. Das zähle ich. Das macht doch Sinn, ja? Das dürfen wir aber auch, weil es klar ist, dass die meisten, asymptotisch gesehen, ja, der asymptotische Kern, sollte ich sagen, dominiert wird von der dritten und der fünften Anweisung. Und darauf schränke ich mich dann ein. In den Übungen, da zählen wir Hallos. Ja, diese Hallos werden Sie sehen, die dominieren. So, und jetzt schauen wir mal, wie bestimmen wir denn die Anzahl der Zuweisungen? Was wir hier haben, das ist geschachtelte Vorschleifen. Ja? Eine Vorschleife sitzt in einer anderen. Und was ich jetzt mache, ich bilde diese geschachtelten Vorschleifen ab durch eine geschachtelte Summe. Heißt, da haben wir hier oben stehen vor i gleich 0 bis n. Was schreiben wir hier? Vor i gleich 0 bis n ausschließlich, ja, bis n minus 1 einschließlich. Und dann kommt da unten drunter die J-Schleife. Okay, ich mache dasselbe. Vor j gleich 0 bis n, für aus, n ausschließlich, vor j gleich 0 bis n minus 1, zähl hoch. Wir stellen nichts in Rechnung, was jetzt Aufwand für die Vorschleife anbelangt. So, und dann kommt aber an dieser Stelle die Zuweisung c, i, j gleich 0. Und für i und j werden wir hier die Kosten von 1 veranschlagen. Und dann habe ich noch diese Vorschleife, die K-Vorschleife. Da kann ich direkt sagen, was der Aufwand ist. Der Aufwand für diese Vorschleife ist nichts anderes als n Iterationen hast du von 0 bis n minus 1. Ja, und in jeder Iteration von 0 bis n minus 1, in jeder Iteration hast du eine Zuweisung, eine arithmetische Anweisung. Ja, ich zähle also hier tatsächlich die Kosten für diese Anweisung, worin bestehen die Kosten wirklich? Das ist die Multiplikation und dann die Addition des Produktes auf das bisherige Ergebnis. Das sind ja im Wesentlichen drei Anweisungen, weil ich, wenn ich genauer mir das anschaue, ich multipliziere AIK mal BKJ, ich addiere drauf und weise dann das neue Ergebnis, das ist die dritte Koste, dem C zu. Ich zähle das Ganze als 1. Warum kann ich diese Kosten von 3 als eine Koste von 1 zählen? weil wir nur an der Asymptotik interessiert sind. Uns interessieren die Konstanten nicht. So, und jetzt kann ich mir anschauen, ja, was soll denn da rauskommen? Ja, du da, mein lieber Freund, du läufst von 0 bis n-1 und jeweils eine 1, du bist n. 1 plus n haben wir da stehen. Und was passiert hier? Naja, da haben wir, wissen Sie, dieses 1 plus n, das hängt jetzt nicht mehr ab von der Laufvariablen i oder der Laufvariablen j, ist unabhängig davon. Das heißt, ich muss mir jetzt nur noch Gedanken machen, wie oft taucht denn dieses 1 plus n überhaupt auf? Es taucht auf für jeden Wert zwischen von i zwischen 0 und n minus 1 und von j zwischen 0 und n minus 1. Es taucht genau n Quadrat mal auf. N Quadrat mal 1 plus n. So, und was ist das asymptotisch? Machen Sie mich glücklich. Das ist kubisch, das ist n hoch 3. Ne? Und an dieser Stelle können wir, das ist der, diese eine Zeile, ja, ist für uns ein Erfolgserlebnis. Wir können einfach sagen, Mensch, das ist kubisch. Wir müssen da nicht großartig mit n Quadrat mal 1 plus n rumhampeln. Wir können sagen, kubisch. Und jeder weiß Bescheid. Das ist schlecht, wenn das n groß ist. Ja? So, was haben wir denn hier? Eine Wildschleife. Ja? Spiel sieht anders aus. N, wenn ich in die Schleife reingehe, gehe ich in die Schleife rein, solange das n größer gleich 1 ist und würde sofort das n halbieren. Hab dann innerhalb des Schleifenrumpfs nochmal c Anweisungen, die aber das n nicht weiter verändern. Was ich machen möchte, ich möchte diese c Anweisungen, maximal c, ich nehme einfach den pessimistischen Fall an, dass ich tatsächlich c Anweisungen durchzuführen habe. Nicht, aber das sind dieses c hier, das ist eine Konstante, die ist unabhängig von dem n. Ich habe diese maximal 1 plus c Anweisungen, die ich zähle pro Schleifendurchlauf. Und dann bezeichne ich einfach mit t von n die Laufzeit der Weilschleife für Parameter n. So, und dann kann ich sagen, t von 1, wie viel kommt, was kommt denn da raus? Ja, für n gleich 1 gehe ich in die Schleife hinein, würde dann halbieren, 1 geht auf 1/2 und diese maximal c Anweisungen würden ausgeführt. Insgesamt habe ich also c plus 1 Anweisungen. Beim nächsten Durchlauf ist der Wert n gleich, ist der Wert von n gleich 1/2 und ich komme gar nicht mehr in die Schleife rein. Das heißt, die Laufzeit wäre da 1 plus c. So, und dann habe ich die Frage mir zu stellen, was ist denn das t von n? Na, die Aussage ist, wenn du mit dem n hier reinkommst, dann kommst du raus mit dem n halbe. Und zwischenzeitlich wirst du was machen? Du wirst höchstens nochmal neben der Anweisung n gleich n halbe, wirst du maximal nochmal c Anweisungen ausführen. Das heißt, was ich hier sagen kann, ist, dass t von n, ich kann es nicht sofort berechnen, aber das t von n ist definitiv nicht größer als der Aufwand, den ich habe, in allen Schleifen durchlaufen für n halbe und kleiner. Und das ist hier der Aufwand t von n halbe, plus dem Aufwand in dem aktuellen Schleifendurchlauf. Wissen Sie, und da ist zum ersten Mal eine Rekursionsgleichung, die uns dann im Laufe der Vorlesung noch weiter beschäftigen wird. So, und jetzt springe ich einfach mal, ich lasse offen, was da rauskommt. Das geübte Informatikerauge sagt, was da rauskommt, ist, das C ist konstant, wie viele Iterationen haben wir? Wir halbieren jedes Mal. Lassen Sie mich hier nicht im Regen stehen. Ja? Log n. Und dann mal 1 plus c. Log n mal 1 plus c, das asymptotische Wachstum, ist log n. Das ist logarithmische Laufzeit. Okay, so, diese Weilschleife, was macht dieses Tierchen? Dieses Tierchen sagt, och, wenn du ungerade bist, die Bedingung wäre hier bei ungerade, dann bitteschön, multiplizierst du mich mit 3 und addierst 1 drauf. Ja, das ist C++-Code, den muss man entsprechend lesen können. Wenn das n ungerade ist, dann ersetzt du bitteschön das n durch 3n plus 1. Na, okay. Wenn du gerade bist, also die Bedingung ist falsch, dann halbierst du. Gut. Kollatzfunktion. So, und es wäre natürlich schön, wenn wir sagen könnten, was die Laufzeit ist. Warum wäre das schön? Naja, warum nicht? Ja? Haben nichts anderes zu tun, manche lösen Puzzles, wir gucken uns diese Funktion an. Was ist die asymptotische Laufzeit in Abhängigkeit von n? Das weiß bis heute keiner. Und der Grund ist, ist doch nicht mal bekannt, ob diese Funktion immer hält. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ja? Da gibt es Forschungsarbeiten, da gibt es tatsächlich Leute, die machen sich ihr ganzes Leben lang. Ja? Das ist traurig vielleicht, vielleicht auch nicht. Die machen sich ihr ganzes Leben lang Gedanken darüber. Hält das immer? Ja. Es gibt natürlich da Gründe, sich das anzuschauen, von der Zahlentheorie her gesehen. Ja? Aber was ich sagen möchte, ne, die Laufzeitanalyse bitte nicht unterschätzen. Schauen Sie sich mal im Skript um. Ja? Da sind tatsächlich die Werte dieser Funktion, das Verhalten dieser Funktion für verschiedene Werte von n protokolliert. Das ist schon etwas, was süchtig machen kann. Laufzeitmessung und asymptotische Analyse. Ja, was wir letztlicher Laufzeitmessung, asymptotische Analyse auf der einen und der Entwurf von Algorithmen oder der Entwurf von Datenstrukturen auf der anderen Seite. Wie passt das überhaupt zusammen? Oder in anderen Worten, Mensch, komm doch mal zur Sache, die Veranstaltung heißt Datenstrukturen. Und was du machst, ist Asymptotik und Laufzeitmessung. Ja? Und das ist jetzt der Versuch, das alles zu beantworten. Okay. So, was ich machen möchte, ich möchte mir anschauen, das Problem, eine Folge von n Zahlen mir eine Folge von n Zahlen zu analysieren und zwar herauszufinden, was die maximale Summe auf einem Teilintervall von i und j spezifiziert ist. Also das Maximum über alle i und j, Summe von ai bis aj. Nicht? Und können Sie sich fragen, warum ist das ein interessantes Problem? Ich habe hier die Zahlen a1, a2, ai und dann irgendwann taucht das aj auf und dann hast du das an. So, und dann, was wir machen möchten, ist alle möglichen Intervalle uns anschauen, spezifiziert durch das i und das j, und möchte bestimmen f von i und j. Und was soll das sein? Das f von i und j, das soll nichts anderes sein als die Summe von ai plus 1 bis rauf zu aj. Ja, und ich möchte im Wesentlichen wissen, wie groß ist denn der maximale Wert eines solchen Intervalls? Die Zahlen, die AIs, die können aber auch negativ sein. Und schauen Sie mal, wenn das hier tatsächlich aus dem Problembereich der Aktienkurse kommt, ja, das AI könnte sein der Unterschied des Kurses von zwischen Tag i minus 1 und Tag i. Und was wir dann im Wesentlichen uns anschauen wollten, wenn wir das in dieses Problem in den Bereich der Aktienkurse werfen, was wir uns anschauen möchten, ist nichts anderes als den größten Gewinn für ein Zeitintervall. Ja? So, ich habe ein bisschen, ja, okay, an dieser Stelle muss ich dann nochmal sagen, was interessiert uns denn? Dominierende Anweisung. Ja? Was ich jetzt machen möchte, ich möchte nur zählen, Vergleiche und Addition. So, da haben wir hier einen allerersten Ansatz an Dummheit nicht zu überbieten. Was passiert da? Da wird gesagt, ja gut, f von ij willst du berechnen. Und zwar, du willst alle berechnen und dann guckst du dir an, was der größte Wert ist. Ja, hier wird gesagt, dann mach das doch, dann berechne f von ij, wie viele Additionen benötigst du? Du benötigst eine Addition, i plus 1, ja? Und dann benötigst du für die Addition von ai und ai plus 1 und dann benötigst du insgesamt j minus i Additionen. Ja, wie viele Zahlen sind dazwischen in dem Intervall j minus i plus 1 und du benötigst eine Addition weniger, j minus i. So, wir benötigen j minus i Additionen. Und wie teuer ist das alles? Addition zum Zeitpunkt, die Anzahl der Additionen für die Eingabelänge n, wie groß ist das? Naja, da bilde ich jetzt dasselbe Spiel wie bei der Analyse der Matrizenmultiplikation. Ich bilde diese geschachtelten Vorschleifen durch geschachtelte Summen ab. Summe i gleich 1 bis n, erste Vorschleife. Dann habe ich die zweite Vorschleife, Summe j gleich i bis n. So, und dann passiert hier noch was? Da passieren letztlich j minus i Additionen. Ja? So, und dann schreibe ich diese j minus i Additionen dann auch noch auf. Und schauen Sie mal, das ist jetzt kriminell ausschauend. Ja? Warum ist das kriminell ausschauend? Naja, haben wir da eine Formel für? Ich habe versucht zu sagen, diese Formel hier, ja, die werden Sie für die Übungsaufgabe, für das erste Übungsblatt benutzen. Wichtig, aber diese Formel hilft Ihnen hier nicht weiter. Müssen wir uns anderweitig behelfen. Naja, und eine Möglichkeit wäre zu sagen, eine obere Schranke ist recht einfach. Das J ist größer als das I. Das heißt, der Aufwand hier, der ist höchstens N. I gleich 1 bis N, J gleich, ne, und ich mache sogar das Folgende, um den Aufwand nach oben abzuschätzen, erlaube ich mir, nicht bei I anzufangen, sondern sogar bei 1. Und dann nehme ich das J minus I und schätze es ab durch das N. Das ist anscheinend eine richtig hirnrissige Abschätzung. Ich kann es nicht genau ausrechnen. Natürlich kann ich das, ja, aber das ist mir, da würde ich viel zu viel Zeit verlieren. So, und was ist das? Ja, n² mal, n mal hier, n mal dort, n² mal wird das n aufsummiert. Das ist kubisch. Unter dieser pessimistischen Abschätzung kubisches Verhalten. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Untere Schranke. Naja, da wird gesagt, bitteschön, was passiert in der unteren Schranke? Mach doch Folgendes, um das j minus i zu kontrollieren. Nimm mal an, dass das i nicht zu groß wird. Das i wird nicht zu groß, wenn ich es variieren lasse zwischen 1 und n Viertel. Und nimm an auf der anderen Seite, dass das j recht groß wird. Das j lasse ich variieren zwischen 3 Viertel n und n. Dann ist der Wert von j minus i wie groß? Der Wert von j ist mindestens 3 Viertel. Der Wert von i ist höchstens n Viertel. Die Differenz einer Zahl mindestens 3 Viertel n und höchstens n Viertel, das ist mindestens n halber. Ja, dann kann ich das aber auch einsetzen. Und schauen Sie mal, was wir dann bekommen. Diese untere Schranke, ja, obwohl wir sehr viel weniger zählen und dann auch noch das j minus i nach unten abschätzen. Diese untere Schranke sagt mir, wie viele Operanden hast du an dieser Stelle? N Viertel. Wie viele hast du dann in der zweiten Summe? N Viertel. Ja, und was wird aufsummiert? Immer n halbe. Und boah, das ist tatsächlich kubisch. Ja, auf der oberen Schrankenseite n hoch 3, auf der unteren Schrankenseite haben Sie das n hoch 3, aber nur durch einen konstanten Faktor gemildert. Die Laufzeit von diesem hirnrissigen Programm ist kubisch. So. Und warum ist kubisch so schlecht? Naja, wenn Sie die Eingabelänge verdoppeln, ja, das haben Sie im Präsenzblatt gemacht, ja, dann stellt es sich heraus, dass der Aufwand um den Faktor 8 anwächst. Also mit diesem Programm können Sie nicht mehr viel machen. So, wir springen über das, einen zweiten Ansatz und versuchen jetzt sofort cleverer vorzugehen. So, das ist mein Problem. Ja? Ich möchte für alle Zeitintervalle das FIJ bestimmen. Nicht wirklich. Ja? Ich möchte ja nur den Wert eines Zeitintervalls, eines besten Zeitintervalls bestimmen. Ja? So, und jetzt ist die Aussage, Mensch, was kann dir denn passieren, wenn du hier dein großartiges Intervall hast? Das ist hier die Stelle 1. Und dann habe ich dort die Stelle n. Wenn ich rekursiv denke, dann könnte ich doch sagen, dann versuch doch mal, ein größtes Zeitintervall auf der linken Hälfte, ein größtes Zeitintervall auf der rechten Hälfte zu bestimmen und dann schau dir an, welche Fälle denn überhaupt auftreten können für Zeitintervalle, die über die Mitte hinweggehen. So, angenommen, wir kennen den maximalen FIJ-Wert links, das heißt für 1, für I und J unterhalb von n halbe. Das ist opt links. So, und was haben wir hier? Opt rechts. So, und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wenn ich ein größtes Intervall, zum Beispiel auf der linken Seite hier vorliegen habe, ein größtes F-Intervall auf der rechten Seite hier vorliegen habe, welche anderen Fälle können denn noch auftreten? Andere Fälle, die auftreten können, das sind halt Intervalle, die um die Mitte herumlaufen. Ja? Was passiert? Und da ist jetzt auf einmal der Groschen, der fällt. Der Groschen, der fällt, der sagt, ja, die beiden, die kann ich rekursiv ausrechnen. Der Fall, der für mich gefährlich ist, dass ich tatsächlich Intervalle habe, die in beide Hälften hineinschauen. Aber ein solches Intervall ist doch eine Summe eines Intervalls, das die Mitte berührt von beiden Seiten. Und wie viele Möglichkeiten habe ich denn, die Mitte zu berühren? Ja, nicht mehr so viele. Ja? Nur die Mitte muss berührt werden, nur für alle möglichen Werte in der ersten Hälfte. Beziehungsweise, wenn ich jetzt die Perspektive wechsle und mich frage, was passiert mit einem solchen Intervall auf der rechten Seite, für alle möglichen Werte des rechten Endpunkts in der rechten Hälfte. So, und das schauen wir uns jetzt an. Welche Möglichkeiten gibt es? Naja, die maximale, erste Möglichkeit, die maximale Folge ist die auf der linken Seite, vollständig liegende. Glücklich, aber rekursiv, stellen wir uns vor, schon berechnet. Wir sind glücklich. Zweiter Fall, na, die maximale Teilfolge liegt auf der rechten Hälfte. Schön, wir sind glücklich, haben wir schon berechnet, stellen wir uns vor. Dritter Fall, unangenehm. Das Intervall, das tatsächlich den größten Wert bringt, liegt um die Mitte herum. Maximale Teilfolge beginnt in der linken und endet in der rechten Hälfte. So, und jetzt das rekursive Programm. Das sagt einfach, gut, was ich machen möchte, in Abhängigkeit von den Parametern I und J, bestimme ich die maximale Teilfolge, die in dem Abschnitt zwischen I und J liegt. Das muss jetzt nicht tatsächlich die Folge, die in I beginnt und in J endet, sein, sondern innerhalb dieser Folge schaue ich mir an die maximale Teilfolge. Und dann sage ich, wenn das I gleich dem J ist, pups, das ist aber ganz einfach jetzt, dann ist das der Wert AI. Ansonsten gehe ich in die Mitte. Ja, ich versuche diesen Gedankengang jetzt nachzumachen. Und dann sage ich, bitteschön, den Wert opt 1 oder opt links, den erreiche ich, wenn ich sage, bestimme den maximalen Wert, vorsichtig. Was ich mir jetzt anschaue, ist, was kann ich an Wert bekommen, wenn ich zum Wert k gehe, wenn ich den Wert k variiere. Ich fordere aber, dass ich abschließe mit Mitte. Variiere den Wert k. Und nenne den größten Wert, den ich bekomme, Opt 1. Was ist Opt 2? Naja, Opt 2 ist nichts anderes, als dass ich jetzt den Wert L variiere. Halte aber fest, dass ich beginne in Mitte plus 1. Mich interessiert aber nur der maximale Wert, den ich bekomme. Wenn ich den maximalen Wert links habe, den maximalen, das war Opt 1. Wenn ich den maximalen Wert rechts habe, das ist Opt 2. Dann bekomme ich den maximalen Wert, das ist die tolle Überlegung, dann bekomme ich den maximalen Wert eines Intervalls, das die Mitte enthält, als Opt 1 plus Opt 2. So, das Optimum, jetzt kommen wir zum Abschluss des Programms, würde sagen, würde sich zusammensetzen aus dem Optimum links, und das wäre A3, das ist der rekursive Aufruf, wir nennen das Programm A3, das ist A3 von I bis Mitte. Was ist das, der Wert von I? Der Wert von I, der ist fixiert, das ist ein Parameter. So, und dann schaue ich mir an, was ich rechts bekomme. Und rechts bekomme ich das Intervall, das große Intervall von Mitte plus 1 bis J. Mitte plus 1 ist fest, J ist fest. Und dann muss ich mir anschauen, ob links habe ich, ob rechts habe ich jetzt berechnet. Dann muss ich mir anschauen, was passiert tatsächlich um die Mitte herum, und da bekomme ich Opt 1 und Opt 2. Den größten Wert, den ich links bekomme, das habe ich gerade in 3 berechnet, genauso wie ich in 3 Opt 2 berechnet habe. Die drei Fälle. Ne? Entweder das maximale Intervall liegt in der linken Hälfte, es liegt in der rechten Hälfte, oder es enthält die Mitte. Wenn es die Mitte enthält, dann muss das maximale Intervall links so viel holen, wie es irgend möglich ist. Und es muss rechts so viel holen, wie irgend möglich ist. Opt 1 plus Opt 2. So. Gut, dann habe ich jetzt als Eingabelänge genommen, einfach die Länge des Intervalls. Ganz zu Anfang wäre die Eingabelänge n. Und wenn ich rekursive Aufrufe mache, dann halbiere ich natürlich die Eingabelänge. Wie bestimmt man die Laufzeit dieses Programms A3? Naja, da kann ich sagen, wenn das n gleich 1 ist, was bedeutet das n gleich 1, i gleich j? N gleich 1 bedeutet i gleich j. Naja, dann habe ich im Wesentlichen diesen einen Vergleich. Fertig. So, und dann überlege ich mir, bitteschön, dann habe ich doch zwei rekursive Aufrufe. Ich habe einen rekursiven Aufruf an dieser Stelle. I bis Mitte sind die Parameter. Und ich habe einen zweiten rekursiven Aufruf, Mitte plus 1 und J sind die Parameter. Aber welche Eingabelänge? Ich habe mich doch genau in die Mitte gesetzt. Die Eingabelänge von vorher n wird jetzt reduziert auf n halbe. Für Eingabelänge n halbe. Die Laufzeit, kann ich nicht sagen, was das ist. Das ist aber nichts anderes als die Laufzeit, die ich haben werde für Eingabelänge n halbe. Und jetzt kommt einfach der Clou, da wird gesagt, bitteschön, was deine Laufzeit ist, du musst ja nicht nur zählen die Laufzeit hier für das Programm, den ersten rekursiven Aufruf, und nicht nur zählen die Laufzeit für den zweiten rekursiven Aufruf, sondern was du zu zählen hast, ist ja auch noch das Gedöns in dem Aufruf, in dem du gegenwärtig steckst. Das Gedöns heißt, ich muss die Kosten mir anschauen, für die Operation 1, 2 und 3. Und ich muss dann hier auch noch die Vergleiche durchführen, um das Maximum zu bestimmen. Und ich muss die Operation der Addition hier ausführen. Und ich sage jetzt einfach mal, dieses Gedöns, die Laufzeit für die Operationen innerhalb des ersten Aufrufes, das nenne ich T von n. Das sind die weiteren nicht rekursiven Operationen. So, und was ich dann insgesamt habe, ich habe die beiden rekursiven Aufrufe jeweils mit einer Eingabelänge von n halbe. Und dann habe ich noch die Operationen in Rechnung zu stellen, die innerhalb des Masteraufrufs passieren. Und ja, die Rechnung ist t von n. So, und wissen Sie, was ich jetzt machen möchte? Ich möchte wissen, wie man solche Rekursionsgleichungen löst. Das ist meine Fragestellung. Okay, so, also was ich jetzt sehe, ich bin so ein bisschen knapp. Ich werde jetzt einiges überspringen. Was mich beschäftigt, das ist die allgemeine Frage. Wenn ich ein Programm habe, Eingabelänge n, das Programm ist rekursiv. Ich habe ein Programm mit Eingabelänge n und das Programm macht a rekursive Aufrufe für eine Eingabelänge von n durch b. Und in dem Masteraufruf, genauso wie in unserer Situation gerade, in dem Masteraufruf hat es tatsächlich t von n weitere nicht rekursive Operationen. Was ist die Laufzeit? A mal, das ist die Annahme, führe ich rekursive Aufrufe durch. Zu einer Eingabelänge von n durch b, na, dann schreibe ich das doch auf. A mal habe ich den Aufwand, aber jetzt nicht mehr für n, sondern n durch b. Das ist die Annahme. Ja? Die Eingabelänge n wird reduziert auf n durch b. Und dann kommen dazu noch die Anweisungen t von n viele des Masteraufrufs. So, und das Master-Theorem, das sagt, wie man eine solche Rekursionsgleichung löst. So, und hier ist die allgemeine Rekursionsgleichung. Wir springen jetzt über die Ableitung hinweg. Ja? Das werde ich am nächsten Dienstag nachholen. Und ich gehe auf die Aussage des Master-Theorems. Springe sofort auf die Aussage des Master-Theorems, ja, dass wir in Ruhe besprechen können, was da rauskommt. Da wird im Wesentlichen gesagt, du hast eine sehr allgemeine Rekursionsgleichung. Die Anwendung, die du hast, wie sah denn die nochmal aus? Das war die Rekursionsgleichung Zeit für A3 von n. Das war zweimal Zeit von A3 von n halbe, so, plus t von n. Und das t von n, das nehm ich mal vorweg, das ist 2n plus 1. So, und was das Master-Theorem sagt, du hast dir verschiedene Fälle anzuschauen. Und diese Fälle, die setzen in Beziehung das t von n, also den Aufwand, mit dem n log ba. Was ich mit Ihnen jetzt in den verbleibenden Minuten durchspielen möchte, ist, wie man dieses Master-Theorem beherrscht. Ja? Ein Führerschein für das Master-Theorem. Das ist jetzt mein Ziel in den letzten 5 Minuten. So, jetzt möchte ich mir darüber klar werden, in diesem Setup mit c, a und b, was sind die entsprechenden ABC-Werte in unserer Situation? Das A müssen wir auf 2 setzen. Das ist die Anzahl der Aufrufe, 2 Stück. Das B, na, das fragt, wie ist denn die Eingabelänge reduziert von dem n auf das n halbe? Ja, das ist ebenfalls 2. So, und dann der Wert von C. T von 1, was war denn die Zeit, schreibe ich das nochmal auf, die Zeit, die wir für 1 hatten, das war 1. Das heißt, der Wert von C ist ebenfalls gleich 1. So, und dann haben wir die Situation, dass das T von n gleich 2n plus 1 ist. Und Sie sehen hier eine merkwürdige Zahl, n log ba. Das ist der nächste Schritt in der Anwendung des Master-Theorems. Was ist denn dieses log ba? Das ist der Zweierlog, b ist gleich 2, von 2. Das ist einfach, das ist 1. So, und was ich jetzt fragen muss, um das Master-Theorem anwenden zu können, wie verhält sich das t von n zu der Laufzeit, wie verhält sich t von n, und das ist nichts anderes als 2 n plus 1 zu n log ba. Naja, was ist n log ba? Das ist ja n hoch 1, das ist n. Wie verhält sich das t von n zu n? Das ist asymptotisch gleich. Und hier wird gesagt, wenn das t tatsächlich eine Ecke kleiner ist als dieses n log ba, dann kannst du sagen, was die Rekursion tatsächlich bringt für das Groß T, und das ist n log ba. Diese Situation haben wir aber nicht. Was wir haben, ist die Situation im Fall B. Das T von n, das ist ja das 2n plus 1, das ist asymptotisch genau dasselbe wie das n. Das Master-Theorem sagt uns in dieser Situation, was, was das Resultat ist. Es ist nichts anderes als Laufzeit oder Zeit a3 von n ist Theta von n log ba mal log von n. Das heißt, das ist Theta von n log n. So, und was wir jetzt tatsächlich erhalten haben, ja, weil dieser Fall wirklich greift, der Aufwand, der nicht rekursive Aufwand, das t von n hier, ist genau derselbe wie dieses n log ba, diese magische Zahl. Aber das ist wirklich dem Master-Theorem innewohnend, diese magische Zahl log ba, die wir dann natürlich für die Potenz von den n wählen müssen. Weil ich in diesem Fall bin, kann ich sagen, meine Laufzeit ist n log n. So, und jetzt haben wir was erreicht. Jetzt haben wir erreicht, dass wir ein rekursives Programm angegeben haben. Wir sind mit einem ganz, ganz dummen Programm gestartet. Und das dumme Programm war kubisch. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, bitteschön, dann versuchen wir rekursiv zu denken. Sind auf 2 Aufrufe gekommen, wobei jeder Aufruf tatsächlich die Eingabelänge von n auf das n halbe reduziert hat und wobei wir noch tatsächlich t von n nicht rekursive Anweisungen ausführen mussten. Das Master-Theorem sagt, wenn du eine solche Rekursionsgleichung hast, bitteschön, was du rausbekommst, n log n. Wenn ich jetzt vergleiche n log n gegen kubisch, das ist ein Weltenunterschied. Jetzt sind wir auf einmal schnell geworden. Okay, so. Möchte ich noch einen verbleibenden Fall mir anschauen. Wir haben die Weilschleife angeschaut. Und haben gesagt, t von n, t von 1, das war 1 plus c. Und t von n, das war nichts anderes als t von n halbe plus 1 plus c. Was ist der Wert von a? Ich habe einen einzigen Aufruf. Was ist der Wert von b? Ich habe eine Reduktion von n auf n halbe. Der Wert von b ist 2. Was ist der Wert von c? Na, jetzt habe ich hier dasselbe c. Ja, was ungünstig ist, ich brauche aber auch den Wert von c gar nicht weiter zu betrachten im Master-Theorem. Was für mich wichtig ist, ist log b von a. Was ist der log b von a? Das ist der Zweierlog von 1. Und was kommt da raus beim Zweierlog von 1? 2 hoch 0 ist 1. Da kommt 0 raus. Das heißt, was ich vergleichen muss, genauso wie wir an dieser Stelle, wie wir diese Stelle zu beantworten hatten für unser F von IJ-Problem, vergleiche den Aufwand 1 plus C mit n hoch log BA. Ja, was ist denn das? Das ist n hoch 0 und das ist 1. Wir stecken schon wieder in demselben Fall, dass asymptotisch auch hier Fall B denn 1 plus C ist genau asymptotisch dasselbe wie die 1, die von dem n-log BA kommt. Und was heißt das? Das Master-Theorem sagt, der Aufwand für die Weilschleife ist nichts anderes als n log BA mal log n. Das n log BA, das war aber 1. Das heißt, was hier steht, logarithmisch. Log 2 von n. Das b n hoch log BA an dieser Stelle. Und das b war ja auch gleich 2. So, das ist mir, muss ich Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, heute ist mir die Vorlesung so ein bisschen daneben gegangen. Ja? Ich habe gedacht, ich wäre schneller gewesen und hätte mir mehr Zeit gönnen können auf den Rekursionsgleichungen. Umso mehr würde es mich freuen, wenn Sie, wir brauchen für 2 Teilaufgaben, kleinere Teilaufgaben, die das Master-Theorem in den Übungen umso mehr würde es mich freuen, wenn Sie dann noch Zeit haben, vorbeizuschauen heute Nachmittag, dann würde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Würde aber am Dienstag sowieso nochmal in das Master-Theorem einsteigen. Ja? Sorry, heute war es nicht optimal.